Leute, an dieser Stelle eine kleine Sache, eigentlich eine richtig große Sache, in eigener Sache. Und zwar sind wir dieses Jahr auf Tour im September. Und wir sind in München, in Stuttgart, in Köln, in Wien, Frankfurt, Berlin, Leipzig, Hamburg. Und es ist immer so geil, auf Tour zu sein und alle mal zu sehen. Die Tour heißt Zu hart für den Podcast. Und das ist auch
ich bin gespannt, was da richtig hart sein wird.
Ja, also es wird viel Interaktion geben, es wird viel zum Lachen geben. Und die Tour oder das, was dort passiert, entsteht gemeinsam mit euch. Und ich finde, das ist auch die Magie. Das heißt, bei jedem Tourstop ist es irgendwie anders und neu für uns, neu für euch. Und für uns ist es auf jeden Fall immer sehr, sehr magisch. Also sichert euch jetzt schon die Karten. München, Stuttgart, Köln, Wien, Frankfurt, Berlin, Leipzig, Hamburg. Ab jetzt 10% härter. Und Tickets gibt's ab jetzt auf bestefreundinnen.de und in den Shownotes.
1, 2, 3, ich habe lieb.
Nein, hat nicht Papa lieb. Weil ich das nicht so mag.
Das sind beste Vaterfreuden.
Keine bösen Wörter.
Halt die Fremde, halt die Schöpfe.
Setz dich bitte hin.
Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
Hallo und herzlich willkommen zu beste Vaterfreuden.
Hallo, euer Abführmittel für die Ohren ist beste Freundin. Ich wollte nur mal testen, ob ihr im richtigen Podcast seid und falls euch das auffällt.
Und falls ihr beste Freundin-Hörer seid, raus mit euch und die aktuelle beste Freundin-Folge hören.
Um uns ein bisschen auf die Folge einzustimmen, möchte ich gerne aus dem Handbuch für die gute Ehefrau vorlesen, das 1955 zusammenfasst, wie sich Ehefrauen zu verhalten haben, damals.
Und vielleicht auch heute.
Unter dem Stichwort verwöhne ihn kommt jetzt nicht das, was man jetzt vermuten mag, sondern seien Sie fröhlich, machen Sie sich interessant für ihn. Er braucht vielleicht ein wenig Aufmunterung nach einem ermüdenden Tag und es gehört zu Ihren Pflichten, dafür zu sorgen.
Absolut.
Was ist da los? Das traute Heim unter diesem Stichwort. Räumen Sie auf. Machen Sie einen letzten Rundgang durch das Haus, kurz bevor Ihr Mann kommt.
Übrigens, wo du es gerade sagst, mir ist letztens was passiert, was genau in das Handbuch für die gute Ehefrau passen könnte. Und zwar wollte meine Frau abends weggehen, oder hat sie auch gemacht, und hat sich, ich war irgendwie krass genervt, keine Ahnung, nicht weil sie weggeht, sondern einfach generell. Und sie ist dann, war irgendwie in Eile, fing an, sich anzuziehen, hatte irgendwie dreckige, sandige Schuhe an, lief durch den Flur und durchs Haus, alles war voller Sand und meinte dann zu mir, ach, könntest du es bitte wegsaugen? Und ich meinte, das ist nicht mein Job. Und sie meinte so, das ist nicht dein Ernst. Ich meinte, ich gehe jetzt bitte einfach. Und meine Frau war richtig stinkig, zu Recht, weil ich wirklich so einen Schuh wie Verhalten an den Tag gelegt habe. Putzen tut hier die Frau und nicht der Mann.
Aber wie kamst du dazu?
Ich war einfach wütend und dachte so, ey, du denkst doch wohl nicht, dass ich jetzt hier den Staubsauger nehme und deinen Dreck wegsauge.
Ihr seid doch ein Team, oder?
Ja, natürlich sind wir ein Team. Und natürlich tun wir immer das Bestmöglichste für den anderen zu erschaffen und auch in jeder Situation zu unterstützen. Und wenn meine Frau es eilig hat, bin ich natürlich gerne bereit, den Dreck wegzusaugen, den sie erzeugt hat. So macht sie es ja bei mir auch.
Und auch hier würde das Handbuch für die gute Ehefrau deiner Frau einen Rat an die Seite geben.
Ja, bitte.
Nämlich, opfere dich auf, er ist der Chef. Unter diesem Stichpunkt ist, begrüßen Sie ihn nicht mit Beschwerden und Problemen. Beklagen Sie sich nicht, wenn er spät heimkommt oder selbst wenn er die ganze Nacht ausbleibt. Nehmen Sie dies als das kleinere Übel, verglichen mit dem, was er vermutlich tagsüber durchgemacht hat.
Oder in der Nacht, wo er jemand anderes gebimst hat. Also ich glaube, in die Situation, dass meine Frau einfach abends alleine weggehen kann, wäre in dem Handbuch für die gute Ehefrau
undenkbar
gewesen.
Denn eine gute Ehefrau weiß stets, wo ihr Platz ist.
Ja, natürlich. Hinterm Herd. Am Staubsauger.
Ey, und das war ernst gemeint. Und das ganze Buch ist einfach mal fucking 56 Jahre erst her.
Wurde das Buch von einem Mann oder einer Frau geschrieben? Weil ich könnte mir vorstellen, und das wäre das Perverse, dass sogar dieses Buch in Zusammenarbeit mit Frauen entstanden ist. Also es gab ja, glaube ich, auch in der Zeit viele Frauen, die auch aufgrund der Gesellschaftsordnung, die damals vorherrschte, auch davon überzeugt waren, dass das der richtige Weg ist.
By the way, im Handbuch für einen schlechten Ehemann müsste eigentlich stehen, dass ich Weihnachten das erste Mal nicht mit meiner Tochter verbringe.
Ui, aber dann müsste da eher stehen für den schlechten Vater.
Ja, also Rabenvater. Die Folge hätte auch Rabenvater heißen können.
Wow. I'm driving home for Christmas.
Not.
Lilla ist doch dann fast 4 Jahre alt.
Also genau.
Das dürfte ja auch wahrscheinlich ihr erstes Weihnachten sein, wenn ich mich richtig erinnere an, obwohl letztes Jahr war Felix, und da war er 2, ja genau, wo, was die Kinder auch so richtig bewusst wahrnehmen. Also daran erinnere ich mich zumindest. Also ich will jetzt kein schlechtes Gewissen einreden, aber ich würde es trotzdem versuchen wollen. Ich erinnere mich damals, als Marie 2 war, dachte ich so, ja, Weihnachten war ganz nett, aber sie hat es noch nicht so richtig verstanden. Und ja, das richtig, wirklich richtig erste schöne Weihnachten war mit 3, beziehungsweise kurz bevor sie 4 war, weil sie dann zum ersten Mal so richtig verstanden hat, was hier eigentlich passiert. Das heißt also, dieses Weihnachten skippst du.
Jo.
Warum?
Weil ich mir schon lange vorgenommen habe, Weihnachten nicht in Deutschland zu verbringen und in dem kalten Monat in Deutschland zu sein. Und meine Tochter ist noch ein bisschen jung, um so weite Reisen zu machen. Mhm. Aber safe werde ich sie demnächst mitnehmen. Ne? Und deswegen habe ich gesagt, bleibt sie mit der Mama und verbringt Weihnachten in Hamburg.
Weißt du das schon?
Ja, ich habe heute mit ihr drüber geredet. Ich habe gesagt, du weißt, dass Papa Weihnachten nicht da ist. Du bist dann bei der Oma in Hamburg mit der Mama zusammen und mit deinem Opa und so. Und dann hat sie einfach nur gesagt, ja, weiß ich schon. Sie ist ja immer super abgeklärt. Und dann hat sie mich gefragt, wann ich das letzte Mal die Oma gesehen habe in Hamburg. Und dann musste ich es überlegen, das ist auch schon wieder 2 Jahre her.
Ach krass. Also wird es auch mal Zeit.
Bedürfnis. Mm-mm. Findest du das so Rabenvater-mäßig? Weil ich denke mir so, Weihnachten, ist das wirklich so wichtig?
Also,
weil wir so viel schöne Zeit zusammen haben. Ist das so wichtig, dieses... Also ich glaube, es ist wichtig, wenn sie jetzt so 6, 7, 8 ist, aber selbst dann denke ich mir...
Naja, also das ist vielleicht nicht so wichtig, wenn man das individuell betrachtet, dass man sagt, ja, man hat ja sonst auch schöne Momente und man kann ja auch vielleicht vorher irgendwie so eine Art Vorweihnachten feiern oder so einen gemeinsamen Event draus machen. Was aber passiert, und das habe ich bei uns erlebt, ist, dass natürlich nicht nur ihr Weihnachten feiert, sondern alle Menschen um einen herum. Also was Lilla halt spüren wird, ist, und das passiert ja auch in der Kita, dass vorher schon drüber geredet wird.
Wie habt ihr denn Weihnachten gefeiert?
Oder wie werdet ihr Weihnachten verbringen? Kommt denn bei euch der Weihnachtsmann? Was wünschst du dir denn? Wo sind denn Oma?
In der Waldorf-Kita kommt kein verdammter Weihnachtsmann.
Was kommt da? Kommt da der Wurzelzwerg?
Na, kommt irgend so ein Öko um die Ecke geschlichen und verteilt irgendwas selbstgemachtes.
Tanzen
selbstgezogene Kerzen. Der auch Miemann kommt um die Ecke.
Eine schöne Stickerei gibt's da.
Und packt die Kinder in bunte Tücher.
Ich müsste nochmal zurückgehen, wie die Weihnachten sich bei dir in deiner Familie gestaltet haben und welchen Stellenwert die haben bei euch in der Familie. Also jetzt in deiner...
Hä? Weißt du doch.
Ich würde es trotzdem nochmal gerne hören.
Kein Weihnachten gefeiert, weil die Zeugen Jehovas einfach kein Weihnachten feiern.
Ach, die Zeugen Jehovas feiern kein Weihnachten?
Alter, ey, wo lebst du denn? Nein.
Wusste ich nicht.
Ja, okay.
Was feiern die denn?
Nichts.
Da gibt es Weihnachten, gibt es im Dezember?
Hochzeiten feiern.
Passiert da im Dezember gar nichts bei denen?
Soweit ich mich erinnern kann.
Die glauben doch auch daran, dass es Jesus gab, oder? Oder gibt es Jesus im Glauben der Zeugen nicht?
Klar glauben die an Jesus, aber für die ist jetzt...
Die Geburt Jesus nicht so wichtig.
Die feiern das einfach nicht, fertig. Keine Ahnung, ich war so jung, ich weiß nicht mal, warum die das nicht feiern.
Feiern die Zeugen Jehovas irgendwas?
Gibt's, ja, Kongresse, wo sich alle treffen und aus der Bibel vorlesen. Das machen die. Nein, und deswegen war Weihnachten auch nicht so wichtig für mich, als ich Kind war,
ja,
weil wir natürlich keinen Weihnachten gefeiert haben. Und dann gab es so den ersten spärlichen Weihnachtsversuch mit 8 Jahren, glaube ich. Mhm. Und da habe ich mich dann rangetastet. Es war wie so ein fremder Brauch, der Familie untergejubelt. Wie macht man das? Das war wirklich so, wir haben unsere ersten Schritte, weil keiner von uns wirklich so richtig Weihnachten gefeiert hatte, mussten wir das alles neu lernen. So, okay, dann holt man sich wohl einen Weihnachtsbaum. Ja, okay, dann holen wir uns einen Weihnachtsbaum. Wir hatten auch echte Kerzen noch dran. Also
wow.
Das würden wirklich nur ehemalige Zeugen Jehovas machen, echte Kerzen.
Oder Waldorf-Kita.
Ja, stimmt, da vereint sich wieder der Kreis. Also das war so richtig, die freiwillige Feuerwehr hat sich schon die Hände gerieben und hat gedacht so, oh ja, wir kommen gleich mal vorbei. Und es war so ganz, ganz fremd. Und deswegen, glaube ich, ist auch Weihnachten gar nicht so bei mir verankert. Das ist so manche lieben ja auch so die Vorweihnachtszeit. Boah, nee. Dann Plätzchen backen und so. Ich denke, du kannst mich mit dem ganzen Kram jagen. Ich will einfach nur gutes Wetter haben und surfen gehen.
Also ich muss sagen, wenn ich keine Kinder hätte, würde ich wahrscheinlich auch kein Weihnachten feiern wollen. Soweit ist es mittlerweile bei mir. Ich mache das nur aufgrund, oder was heißt, ich mache das nur, meine Frau.
Du machst gar nichts.
Ich mache gar nichts, erstens das und zweitens ist...
Deine Frau hat dieses Handbuch für die gute Frau auf jeden Fall mehrmals gelesen.
Ja, wahrscheinlich schon. Und deswegen, Weihnachten ist für die Kinder halt eine Zeit und es geht halt nicht nur um das Fest, sondern um den ganzen Monat. Irgendwie ab dem, es fängt ja mit den Advents... Sonntagen an, dass man vorher einen Adventskranz bastelt, dass man anfängt, sich darum Gedanken zu machen.
Nikolaus
laufen. Die Kerzen anzünden, das Frühstück. Also alles wird so ein bisschen...
Adventskalender.
Genau, alles wird so ein bisschen besinnlicher. Jetzt kann man sich fragen, warum muss das in dieser Zeit passieren? Warum kann man das nicht einfach so im Jahr zwischendurch machen?
Weil das Jahr zu Ende geht.
Vielleicht auch das.
Aber so einfach.
Aber es ist für, ich glaube, es ist für die Kinder insgesamt einfach eine schöne Zeit, die sie dort erleben.
Ja, ein bisschen schade ist es schon, wo Lilla das auch das erste Mal in der Kita erlebt und
stimmt. Ja.
Und ich sie in der ganzen Zeit auch nicht in die Kita bringen kann.
Wie lange bist du denn weg?
Na, 3-4 Wochen.
Ab wann denn?
Ja, so ab Anfang Dezember.
Ach, das wusste ich ja gar nicht. Ja, wow.
Jetzt weißt du es.
Schön.
Mache ich jetzt einfach mal. Ich nehme mir meine Auszeit.
Hast du dir verdient?
Habe ich mir wirklich verdient.
Wie ist denn das bei deiner Ex-Freundin angekommen?
Überhaupt nicht gut. Aber sie hat direkt mitgezogen und hat gesagt, okay, dann lass uns mal konstruktiv denken und gucken, wie wir es vorher und hinterher aufteilen. Und bis dann musst du spätestens wieder da sein.
Okay, und was ist die Deadline?
Ich glaube, irgendwie im neuen Jahr die erste Woche.
Okay.
Aber das schaffe ich.
Es war auch nicht so dramatisch am Ende.
Nö. Vielleicht war sie auch ganz froh, dass ich mal weg bin.
Kann ich mir gut vorstellen.
Ne? Du, aber eigentlich heißt ja die Folge Papa stinkt. Und es war seit langem mal wieder, dass du dir einen Folgentitel ausgedacht hast. Inspiriert von deinen Kindern wahrscheinlich, ne?
Ja, inspiriert von meinen Kindern. Und die Geschichte, die sich dahinter verbirgt, ist, dass es jetzt schon ein paar Mal passiert ist, dass meine Kinder gerade abends, wenn wir ins Bett gehen und ich mit denen da kuschelnd liege und auch gerade wieder gestern Abend, sagt mein Sohn zu mir, Papa, du stinkst. Und ich so, was, warum denn? Wir waren vor allem gerade zusammen baden, haben uns abgeduscht, also richtig mit Seife und allem, was dazugehört. Und das meinte ich auch zu ihm, meine so, hä, wir haben doch gerade gebadet. Wir haben sogar so einen komischen Stern reingemacht, der sich auflöst, so eine Badekugel.
Also noch na, selbst der hat,
selbst der hat
nicht über dein Stinken
vor. Und ich meinte auch zu Felix, sag mal, warum denn? Wir haben doch gerade gebadet. Und guck mal,
hab ihm
noch mal meinen Arm hingehalten und hab selber dran gerochen, meinte, das riecht doch alles gut. Er meinte, ja, jetzt auch nur noch ein bisschen.
Aber eigentlich stinkst du mehr. Ja.
Und ich frage meine Tochter letztens auch schon, als ich mit ihr gekuschelt habe. Und es war keine Situation, wo ich irgendwie tagelang nicht geduscht habe.
Wie sonst immer vorkommt.
Und ich frage mich, woher das kommt, warum meine Kinder der Meinung sind, ich scheine für sie zu stinken.
Aber sagt das deine Frau auch?
Sie hat mich ausgelacht dafür. Danke nochmal. Und meinte, sie kann das nicht bestätigen. Also,
vielleicht hat sie sich auch schon einfach dran gewöhnt.
Vielleicht hat sie sich dran gewöhnt. Woran ich mich aber erinnern musste, und deswegen fand ich das ganz spannend, ich habe mich zurückerinnert, als ich ein Kind war. Und mein Vater dann, wenn er von der Arbeit kam oder auch sonst, der hat nicht gestunken, aber ich habe seinen Geruch nicht so angenehm wahrgenommen wie den meiner Mutter. Das muss ich schon sagen. Also mein Vater roch einfach ein bisschen derber.
Bisschen herber und spice.
Er piekste, das werde ich wahrscheinlich auch tun. Es war alles ein bisschen rauer.
So ein bisschen so, als ob man so auf so nicht gehobeltes Holz geschmissen wird mit einem nackten Körper.
Und vielleicht ist dieser Satz, Papa, du stinkst, gar nicht nur auf den Geruch zurückzuführen, sondern auf das Gesamtpaket. Und wenn ich mit einem Kind wäre, glaube ich, würde ich auch lieber immer mit den Mamas kuscheln, als mit den Papas.
Vielleicht hast du einfach einen herberen Geruch, der für so ein feines Näschen, wie die mögen ja am Anfang auch noch keine Oliven und bestimmte Käsesorten.
Stimmt.
Also sowas oder Rosenkohl, dass das einfach deren feinen Näschen nicht zusagt und dass es zu herb ist.
Oder ich stinke wirklich.
Für sie wirst du wirklich stinken, sonst würden sie das nicht sagen. Aber schön, dass sie einfach so unverblümt sind und sagen, hey, du stinkst.
Ja, das dachte ich mir auch. Es war auch nicht so ein richtig schöner Moment. Vor allem, also normalerweise kratzt mich ja eigentlich nichts an, wenn sich jemand über mich äußert und sagt, hey, das, keine Ahnung, auch wenn meine Frau mal sagt, Mann, ey, du siehst halt wieder aus oder was auch immer. zieh dich doch mal vernünftig an. Keine Ahnung. Das ist mir dann egal, aber das hat schon ein bisschen wehgetan. Und ich frage mich, was ich dagegen tun kann. Weil anscheinend kann ich ja nichts dagegen tun.
Mal das Parfüm wechseln?
Das hat mit dem Parfüm, glaube ich, nichts. Ich habe auch keinen starken, intensiven Geruch drauf. Also, und am Wochenende meistens mache ich auch gar nichts drauf, wenn ich geduscht habe. Also es ist dann, es gibt beides. Die kriegen den natürlichen geduschten Geruch mit und den natürlichen einparfümierten halt Deo-Geruch mit. Und beides scheint sie anscheinend zu stören.
Also es ist wirklich dein Eigengeruch.
Ach, scheinbar ja.
Das ist krass. Okay, wenn ich mich zurückerinnere, wie meine Eltern gerochen haben, bei meinen Großeltern, die haben super neutral gerochen. Die hatten jetzt auch nicht so ein altes Oma-Parfüm. Meine Oma manchmal, wenn sie sich so schick gemacht hat und wenn wir essen gegangen sind, hat die so einen Oma-Duft aufgelegt.
Oh
so
ja, der Klassiker.
Oma haben auch so einen sicheren Griff für Düfte, die so nach Tod riechen und alt riechen. So, die so einfach so richtig blumig, so als ob gerade irgendwelche Blumen aufs Grab gelegt wurden. Meine Oma hat übrigens gestern per Videocall zum Geburtstag angerufen und die wusste nicht, wie es funktioniert. Die war so dicht bei der Kamera, dass nur so die Augen zu sehen waren. Und sie hat komplett aus dem Dunkeln angerufen, ihr Gesicht so hell beleuchtet war. Und die Kinder haben sich halt total erschrocken. Oma, wo bist du? Und ich so, Oma telefoniert aus dem Sarg.
Oma ist tot.
Die letzten Grüße aus dem Sarg. Holt mich hier raus. Ich wollte nur, dein Akku reicht leider nicht, um zu sagen, wo du liegst. Tschüss, Oma. Aber sonst, all meine Familienmitglieder, aber wir sind auch, glaube ich, so ein bisschen neutral. Auch meine Schwester, mein Vater, habe ich jetzt schon oft gesagt, wenn die joggen gehen, die riechen nicht. Ich habe gar nicht so einen Geruch in Erinnerung.
Ach, du hast gar keinen Geruch in Erinnerung?
Überhaupt nicht.
So ein bisschen wie der Hauptdarsteller aus dem Parfüm oder aus dem Buch.
Darum ziehe ich auch ähnlich wie er nachts um die Häuser und habe eine scharfe Rasierklinge dabei.
Glaubst also, dass dir dieser Satz nicht entgegengebracht wird irgendwann von deiner Tochter?
Aber ich glaube, wenn ich jemanden lieber riechen würde, dann würde es eher meine Ex-Freundin sein als mich als Kind.
Mhm. Also das ist das, was ich halt auch glaube. Also ich hoffe und ich rede mir das auch ein, dass es gar nicht so sehr damit zusammenhängt, dass ich unangenehm rieche für meine Kinder, sondern dass einfach die Mutter für die Kinder weitaus angenehmer riecht und auch mehr Wärme ausstrahlt dadurch. Also für sie zurzeit sind sowieso beide extrem verkuschelt mit ihr. Also es wird immer morgens, muss immer jedes Kind intensivst bekuschelt werden.
Wie lange macht ihr das so?
Also wir wachen meistens zurzeit so zwischen 5.30 Uhr und 6.30 Uhr auf.
Unangenehme Zeit,
Meistens schlafen zurzeit auch beide Kinder bei uns im Bett. Ich bin dann oft schon aussortiert worden in der Nacht und schlafe dann im Felix-Bett.
Aber ist das nicht kurz?
Was ist kurz?
Das Bett.
Nee, wir haben eins gekauft, was ein bisschen größer ist, wo ich auch voll ausgestreckt liegen kann. Nein, nein. Das haben wir extra gemacht, als schon vorher.
So ein 30er Bett.
Wäre sonst ein bisschen bitter.
Mach mal die Raupe.
Und dann kriege ich es schon mit, wie morgens beide Kinder nacheinander rumkrakeln. Hey, ich will Mama kuscheln. Und dann muss jedes Kind einmal bekuschelt werden. Das geht schon so eine halbe Stunde mindestens, dass beide da irgendwie, dass sie da alle noch gemeinsam liegen. Und ich komme dann meistens.
Aber
also
liegen denn rechts und links?
Ja.
Ah, okay. Also gehen schon beide gleichzeitig.
Es gehen beide gleichzeitig, aber auch da gibt es manchmal Theater. Also da heißt es eigentlich, ich will...
Und wenn du dann mit eingreifst und sagst, ich kann auch mal...
Ja, genau, ich komme dann morgens meistens auch dazu und lege mich dann dahin und sage, hey, du stinkst. Und liegt dann da und denkst so, nein, es ist auf jeden Fall...
nicht eine gute nicht Alternative.
Und es gibt aber manchmal dann doch so, heute Morgen meinte Felix auch, ich will zu Papa mit Papa kuscheln. Und ich dann denke so, wow, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Und ich merke dann so richtig, wie ich so innerlich das dann zwar zulasse, aber innerlich so leicht beleidigt bin. Sage so, jetzt will ich auch nicht.
Dein System ist so auf Alert. Das nur ganz kurz, kriegst du nur diesen feinen Sirup zu schmecken. Morgen gehört er wieder Mama.
Ja.
Und da ist dein System wahrscheinlich auf, ich muss mich innerlich distanzieren, sonst verletzt mich das zu sehr, wenn er mich nicht mehr kuscheln möchte. Beziehungen am Ende sind doch immer gleich. Sehr, sehr lustig. Krass aber mit deinem Sohn, dass er heute mal zu dir wollte.
Es kommt eben öfters mal vor. Also am Tag ist es auch was anderes, aber gerade morgens und abends ist es
schon. Ja, wenn die Kinder vulnerabel sind und zu sich kommen oder aus sich herauskommen müssen in den Tag, klar wollen die dann nicht zu dir.
Natürlich nicht.
Du stinkst. Magst du eigentlich Menschen mehr, die deine Kinder mögen und gut zu ihnen sind? Also mir ist das letztens aufgefallen, ich hatte Freunde da und eine Freundin hat dann mit Lilla kurz gespielt und die hat so krass niedlich mit ihr gespielt, dass ich dachte so, wow, ich mag die automatisch gleich noch ein bisschen mehr.
Ach echt?
Ja.
Ich wollte die Frage gerade mit Nein beantworten.
Und ein Kumpel war bei mir letztens auch, der hat auf dem Dach gedreht und der ist auch immer super lieb zu Lilla und dadurch mag ich ihn ein Stück mehr, weil er halt so gut zu ihr ist. Oder weil man merkt, so ein Wohlwollen ist da. Man muss ein bisschen unterscheiden, es ist eine Art, wie sie mit Kindern agieren, die man selber auch mag. Es ist jetzt nicht dieses, das bist ein ganz niedlicher und dabei in die Wange kneifen, wo man sagt, okay, kriegst gleich eine Ellbogen.
Ja.
Sondern es ist wirklich so eine natürliche, herzliche Art. Du magst Leute dann nicht mehr.
Ja doch, so wie du es jetzt beschreibst schon. Also was ich nicht mag, ist, wenn Freunde oder Bekannte sich so aufopfernd auf die Kinder stürzen, sodass sie dann auf einmal der krasse Spielonkel oder die Spieltante werden, die dann irgendwie auch für uns dann oder für mich dann gar keinen Blick mehr haben, obwohl mir es egal ist, aber dann total in diesem Kinderspiel aufgehen und sich auch in irgendeiner Form verkaufen für die Aufmerksamkeit, die sie dann durch die Kinder kriegen, indem sie super intensiv dann in dieses Kinderspiel einsteigen und da auch, das machst du aber wirklich toll, schön, wie du malst und was weiß ich. Ja, und dann denke ich so, dann werden die Personen mir unsympathischer. Also das, aber was du beschreibst, sondern eher so einen natürlichen Umgang, eigentlich eine Form dessen, wie sie auch mit mir umgehen würden, nur in Kindform. Mhm. Also eine eine Vertrauensbasis aufbauen.
Natürlichkeit.
Natürlichkeit leben. Das ist auch nicht einfach, mit Kindern natürlich umzugehen. Also ich kann auch viele verstehen, die als Erwachsene, denen es schwierig fällt, mit Kindern eine Ebene zu schaffen. Dann sind mir die Personen aber auch nicht unsympathischer, wenn ich merke, dass sie einfach Berührungsängste haben. Also es gibt ja ganz oft, dass Erwachsene nicht das irgendwie nicht hinkriegen oder noch nicht das Toolkit haben. Mein Bruder war zum Beispiel eine ganze Zeit lang, wo ich das Gefühl hatte, ganz schön stümperhaft, wie du dich hier mit Kindern bewegst. Wobei ich da aber nicht das Gefühl hatte, hey, du magst die Kinder nicht, oder er ist mir dadurch unsympathischer geworden im Umgang mit meinen Kindern. Und das hat sich ja dann auch irgendwann gebessert. Aber ja, mir sind definitiv Menschen sympathischer, wenn sie mit den Kindern auf eine Natürlichkeit leben, die sie auch mit mir leben.
Finde ich immer so lustig, wenn Leute ein Kind in die Hand kriegen und so tun, als ob das eine Bombe wäre, die gleich entschärft werden müsste. Mhm. Mein Opa ist immer so richtig unbeholfen. Hey, Alter, du hast doch 3 eigene Söhne. Und dann ist immer so jedes Mal so, ein rohes Ei. Ich finde, kleine Kinder, also das war mir schon immer recht natürlich, dass man die gar nicht so in Watte packen muss.
Naja, Babys sind kleine Kinder, sind noch was anderes, aber so, ich glaube, so ab 2, wenn sie sich auch selber ausdrücken können, laufen können, wenn sie dann älter sind, auch Dinge formulieren können und auch fordernd sein können gegenüber Erwachsenen, glaube ich, fällt es vielen schwer, dann natürlich einen Umgang mit denen zu leben. Mhm. Weil sie denken, sie müssten entweder in dieser kindlichen Sprache sprechen, so, oder irgendwie ganz langsam und deutlich mit den Kindern reden, weil sie Angst haben, sie verstehen die nicht richtig. Und ich dann jedes Mal denke, ey, du, verhalte dich doch ganz normal, so wie du dich auch mir gegenüber verhältst, vielleicht ein bisschen runtergepegelt auf Kindniveau, aber du musst jetzt hier nicht den krassen Heidi-Teidi-Kinderonkel spielen. Sondern so, wie würdest du dir wünschen, dass man mit dir umgeht, wenn man dich das erste Mal kennenlernt, als du ein kleines Kind warst? Ich glaube, das ist immer das Einfachste.
Ja, das ist ein guter Hinweis. Wie würdest du dir wünschen, wie mit deinem 4-jährigen Ich umgegangen worden wäre? Mhm. Übrigens haben wir eine Hörermail bekommen an beste@bestefreundin.de und die passt hervorragend zum Thema Du stinkst. Sie ist betitelt worden von mir mit Sich gehen lassen. Kommt von Victoria. Wir sind Anfang 40 und jetzt 13 Jahre verheiratet. Fucking 13 Jahre.
Wow. Naja.
13 Jahre. Mein Mann wird immer dicker und für mich damit unattraktiver. Haben auch schon oft darüber gesprochen, dass er mal wieder Sport machen sollte. Er weiß auch um seinen BMI, aber er kommt nicht aus dem Quark. Im wahrsten Sinne des Wortes. Soll ich ihm sagen, dass ich ihn unsexy finde? Solche Gespräche sind leider eher kein Ansporn bisher. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal was zum Thema sich gehen lassen machen würdet. Egal in welchem Podcast.
Mhm.
Also, du hast einen Typen zu Hause, der wird immer dicker. Du findest ihn unattraktiv, hast keinen Bock mehr mit dem zu schlafen. Was tun? Nicht mehr mit ihm schlafen.
Nicht mehr mit ihm schlafen.
Also,
steht es zur Debatte, dass sie noch mit ihm schlafen muss, wenn...
Nein, sie liest doch nicht das Handbuch für die gute Ehefrau regelmäßig.
Vielleicht sollte man das ihr mal unterschieben.
Ja, als kleine Lektüre.
Die Attraktivität des Mannes ist nicht so wichtig. Er sorgt für deinen Unterhalt und dass du immer was zu essen auf den Tisch bekommst.
Er hatte einen anstrengenden Tag.
Nein, sei dankbar und zeig ihm das auch regelmäßig.
Wie ist nicht dir selbst überlassen? Ey, das ist ein schreckliches
Buch. Krass übergriffige Geschichte gewesen, wenn man sich das mal überlegt. Fast schon ein Missbrauchsführer.
Nein, auf jeden Fall. Ja, das ist ein Missbrauchsguide. Ja. Das ist ein krass abgefucktes Buch. Und überleg dir mal, vor gut 60 Jahren war das ein ernst gemeintes Buch, was sich ein Verlag getraut hat, rauszubringen. Und wir denken immer so, wir sind schon seit Jahrzehnten so fortschrittlich. Aber das war alles ein Entwicklungsprozess und immer noch Bedarfsentwicklung. Okay, Victoria, zu dir. Es gibt 2 Sachen in unserem Leben, die unser Verhalten am meisten steuern. Negative Gefühle vermeiden, positive Gefühle erzeugen. Das heißt, wenn wir bei jemand anderem Verhalten verändern wollen, können wir mit diesen beiden Werkzeugen spielen.
Mhm.
Hieße negative Gefühle erzeugen, dass eine Handlungsmotivation entsteht bei deinem Mann. Sexentzug. Hey, irgendwie fühle ich das gerade nicht mit uns beiden. Ich finde, du bist insgesamt ein attraktiver Mann, aber mich stört, dass du gerade so dick geworden bist und bei mir kommen hier gar keine Wallungen auf. Meine Punani wird nicht feucht und ich merke es nicht, ich spüre es nicht.
Ich muss mich regelrecht überwinden.
Ich müsste mich jetzt überwinden. Und das wollen wir beide nicht. Oder ich finde dich einfach gerade ein bisschen unsexy. Ich finde, das kann man auch sagen.
Ja.
Also, es geht dir ja gerade so. Die Frage wäre, ist es wirklich das Äußere, was du unsexy findest, oder gibt es doch noch eine andere Qualität, die du gerade nicht so anziehend findest, wo du sagst, hey, das passt gerade nicht für dich. Das kann es ja auch mal sein, dass es eine Entwicklung ist, dass irgendwie ihr irgendwo anders abgebogen seid.
Ja.
Was innerlich ist, ein innerlicher Prozess. Und manchmal zeigt sich ja auch eine Entwicklung im Äußeren, die innerlich schon viel früher stattgefunden hat. Das ist das eine. Also dieses negative Gefühle erzeugen bei ihm ist ein bisschen fies, aber erzeugt eine Handlungsmotivation. Das andere ist, positive Gefühle erzeugen. Das wäre ein bisschen kontra zu dem, was wir gerade gemacht haben. Alte Fotos zum Beispiel rausholen und sagen, hey, guck dich da mal an, das ist richtig sexy. Du hast so eine gute Basis. Ich finde, dass du so ein attraktiver Mann bist.
Wir kommen wieder gemeinsam wieder hin.
Den Satz brauchst du noch nicht mal anfügen. Aber das wäre eine Variante, also sexy Fotos von damals, darauf anspielen. Hey, wenn ich das sehe, wäre ich richtig heiß auf dich.
Ich glaube, viele Männer in Beziehungen nehmen ab einem bestimmten Punkt alles für selbstverständlich an.
Voll.
Und das könnte hier passiert sein, dass dein Partner sich denkt, ja, wir sind jetzt eine ganze Weile zusammen, 13 Jahre verheiratet, hier kann eh nichts mehr schiefgehen, es läuft alles auf seinen Schienen, ich muss dafür auch nichts mehr tun, ich kriege ja das, was ich brauche. Und ich glaube, er braucht nochmal ein klares Signal von dir.
Der Nachbar trainiert immer draußen mit freiem Oberkörper.
damit er auch versteht, dass es eben nicht selbstverständlich ist, was hier gerade passiert. Und das kann man ihm auch, glaube ich, klar sagen. Und
du hast auf diese Punani keinen Zugriff mehr.
Und vor allem nach 13 Jahren Ehe ist es auch notwendig, Dinge klar auszusprechen. Und ich glaube, das verkraftet auch jede Partei. Wer so lange zusammen ist, der kann, glaube ich, auch mit seinem Partner offen und ehrlich umgehen, ohne dass der sofort in der Ecke, sich in die Ecke verkriecht, anfängt zu heulen und sich denkt, wie kannst du mir sowas antun? Also offene und ehrliche Worte bin ich auch dafür.
Unbedingt, unbedingt.
Aber es ist immer so leicht gesagt von außen, wie man es dann selber auch, im Gegensatz dazu, wie man es dann selber, wenn man in der Situation ist, umsetzt.
Ja, und ich finde, so eine gewisse Normalität kommt in jede Beziehung, dass man vielleicht nicht mehr genauso ist wie bei den ersten 5 Dates, die man hatte. Ich meine, du bist das beste Beispiel. Oder würdest du sagen, ist es anders heute als in den ersten 10, 20 Dates, die du mit deiner...
Ach so, ja, wenn, klar. Also ich dachte,
was hat sich verändert?
Die ersten Dates waren schon vor allem...
Immer davor geduscht.
Genau.
Jo.
Also man hat sich viel mehr Gedanken gemacht, wie man in seiner besten Version seiner selbst dort aufschlägt. Mhm. Und das ist definitiv in der langjährigen Beziehung nicht ständig der Fall, nicht mal ansatzweise. Also, aber das ist auch okay. Also ich glaube, das ist auch nicht, was sie meint. Ich glaube, es geht eher wirklich um einen Status quo wiederherzustellen, der nicht auf, hey, ich lass mich einfach gehen, beruht. Und es ist mir egal, was du von mir hältst. Und vor allem ist es mir auch egal, mein eigener Selbstwert ist mir in dem Sinne auch egal. Also das sagt auch viel über einen selbst aus, wenn man sich so gehen lässt und sagt, hey, ist mir doch egal, wie ich aussehe. Ist doch egal, wie mein Körper sich entwickelt. Ich fühle mich, weiß ich gar nicht, ob er sagen würde, er fühlt sich so wohl. Aber es ist ihm vor allem eins nämlich egal. Und da vielleicht auch nochmal reinzubohren und zu sagen, hey, warum ist es dir eigentlich egal? Weil mir ist es nicht egal und ich würde mir auch wünschen, dass es dir nicht egal ist.
Ja, A, ist dir vielleicht seine Gesundheit wichtig? Ne? Mhm. Ich finde, Selbstwert, was bin ich mir selbst wert und wie viel Zeit investiere ich in mich? Da hängen auch äußere Faktoren dran, wie was esse ich, also wie ernähre ich mich, was möchte ich an Wert in mich reingeben? Und es gibt Nahrungsmittel, die haben für mich einen höheren Wert als industriell hergestellte Lebensmittel, die einfach keine Nährstoffe mehr haben und nichts. Wenn ich das in mich reinschütte, dann sagt das auch was über meinen Selbstwert aus. Das ist das eine. Das andere ist, wie viel Zeit bin ich bereit, in meinen Körper zu investieren? Das heißt nicht, dass ich jeden Tag Sport machen muss, aber dass ich schon ein bisschen auf mich achte.
Kann ein Spaziergang sein an der frischen Luft.
Ja.
Damit kann es anfangen. Also ich meine, wenn jemand wirklich so auseinandergeht, dann scheint es nicht nur in seinem Essverhalten sich zu zeigen, sondern auch an der Art, wie er in den Alltag aktiv gestaltet. Und er muss jetzt nicht anfangen, einen Marathon zu laufen, aber vielleicht auch gemeinsam sich zu überlegen, hey, was können wir tun? Wollen wir nicht, weiß ich nicht, regelmäßig spazieren gehen, um einfach einen ersten Entry zu schaffen?
Und das ist auch das Wichtige, dass man so ein bisschen in Bewegung kommt. Und vielleicht wäre es ja eine Möglichkeit, Katharina, zu gucken, wie stellt man den Ernährungsplan um? Ne? Wenn er jetzt viel unterwegs ist und sich selber dann was reinschaufelt, dann ist es schwierig, aber da kann man auch Sachen mitgeben. Ja. Also heißt jetzt nicht, dass du für ihn kochen musst und ihm kleine Döschen packst. Dann. Aber vielleicht gibt es einen Weg, wo ihr gemeinsam irgendwie was finden könnt, um es leichter zu machen.
Für ihn, ja.
Ja, weil wenn der Hunger erstmal da ist, dann kommt ganz schnell unterbewusst so, ich mache jetzt das Schnellste und Beste. Das ist so viel unterbewusst, was das einen leitet und steuert. Da muss man eigentlich Vorkehrungen schaffen, bevor dieser Mechanismus einklickt. Und auch Sport, der erste Schritt ist ganz, ganz klein. Wie Max gerade gesagt hat, mal zusammen spazieren gehen. Vielleicht könnt ihr das auch zusammen machen. Ja. Das ist doch geil eigentlich. Dann habt ihr ein Hobby zusammen. Ich finde Sport machen zusammen schön und es muss nicht immer nur Sex sein. Weil das kommt ja für dich im Moment nicht in Frage.
Genau, und vielleicht ist dann ein Spazierengehen eher was.
Und die aktive Ansprache. Und vielleicht auch zu gucken, warum kann er seine Prioritäten im Moment gerade nicht anders setzen. Und das Thema der Selbstverständlichkeit, das Max angesprochen hat, das ist ultra wichtig. Unser Gehirn nimmt immer auch schöne Sachen als das neue Null an. Viele haben die Illusion, irgendwelche Stars, die super reich sind, denken jeden Tag daran, dass sie Stars sind und dass sie super reich sind, darum müsste es denen super gut gehen. Es dauert 2, 3, 4 Wochen, bei manchen dauert es Monate, aber irgendwann klickt das ein und es ist selbstverständlich. Mhm. Es tut einem zwar weh, wenn man all das wieder verliert, aber es gibt einem nicht jeden Tag ein neues Glücksgefühl, so wie wenn man sich eine neue dicke Karre kauft. Wir müssen mal die Leute fragen, die sich sowas kaufen. Wie lange hält das an? Es gibt immer irgendwelche Schwachmaten, die behaupten, jedes Mal, wenn ich in mein Auto steige, fühle ich mich gut. Psychologischer Bullshit. Das ist so krasser Bullshit. Ja. Spätestens nach ein paar Monaten ist auch dieses Auto selbstverständlich. Und manchmal, bei manchen überträgt sich das auf eine Partnerschaft, dass der Mensch, mit dem man ist, selbstverständlich wird.
Ja.
Also dass es nicht ein Geschenk ist oder was Besonderes, dass dieser Mensch entschieden hat, das Wertvollste, was er hat, nämlich seine Lebenszeit mit einem zu verbringen, sondern dass es einfach selbstverständlich ist. Du bist schon so lange hier, das ist selbstverständlich. Und ich glaube...
Daran muss ja nochmal erinnert werden.
Ja, da brauchst du eine Aktivität, weil das ist wieder unserer Natur.
Mhm.
Das ist alles, was gut ist, ist selbstverständlich. Und das ist wieder unserer Natur, uns daran zu erinnern. Aber dafür braucht es eine Aktivität und ein Bewusstsein. Und genau da kommst du ins Spiel. Der Mann auf der Kur war ganz schön attraktiv. Oh, jetzt, wo wir so wenig Sex haben, bin ich... Ich möchte es mal milde ausdrücken, nicht ausgelastet.
Ich würde sogar so weit gehen, wenn er sich nicht verändert. Also sagen wir mal, du all diese tollen Ratschläge, die wir dir jetzt gegeben haben, befolgst du oder findest auch nochmal eigene Wege, die du gehen könntest, um für dich und für ihn zu sorgen, aber vor allem auch für dich. Und er nimmt das alles nicht an, sondern bleibt weiter in dieser Haltung, es ist doch alles gegeben und gesetzt, ich sehe das gar nicht ein. Ich finde, ab einem bestimmten Punkt ist es auch absolut in Ordnung, wenn man sich als Partner dann umentscheidet oder neu orientiert. Also ich hatte einen Kumpel, der hat lange, lange Zeit auf Sex verzichten müssen, weil seine Frau keine Lust mehr hatte darauf. Die hatte ein eigenes Thema mit ihm irgendwie. Ich weiß nicht, es gab jetzt aber kein irgendwie traumatisches Ereignis, weswegen das war. Es war einfach, hey, ich habe keine Lust und ich möchte irgendwie gerade nicht. Und aus diesem ich möchte gerade nicht wurde halt eine Woche, zwei Wochen, ein Monat, zwei Monate, mehrere Monate. Und er hat viel versucht, er hat auch viel über Zuneigung, viel Geschenke, viel Aufmerksamkeit und immer wieder gesagt, hey, das ist mir persönlich wichtig.
Mhm.
Und er hat dann ganz klipp und klar für sich gesagt, hey, du, wenn es nichts wird, dann muss ich mich neu orientieren, dann muss ich mir jemanden suchen, mit dem ich das leben kann. Und hat es dann auch getan. Und sie hat sich dann darüber aufgeregt, wie er ihr fremdgehen kann. Und ich glaube, das ist dann auch auseinandergegangen, natürlich. Aber ab einem bestimmten Punkt muss man sich einfach sehr bewusst darüber sein, was man braucht und was man will. Und wenn der Partner gar nicht damit einverstanden ist, diesen Weg gemeinsam zu gehen und die eigenen Bedürfnisse auch zu erkennen, muss man dann auch irgendwann, auch nach 13 Jahren Ehe vielleicht, einen Schlussstrich ziehen oder klare Verhältnisse schaffen.
Ja, aber ich finde es wichtig, vorher in den Dialog zu gehen, dass es nicht so unvermittelt kommt.
Auf jeden Fall.
Warum hast du dich getrennt? Ja, weil du mir nicht mehr gefällst.
Weil du seit einer Woche nicht mit mir geschlafen hast.
Übrigens war ich letztens mit meiner Tochter im Schwimmbad und dann war sie so neben mir und sagt mir so, Papa, ich habe ins Wasser gepinkelt.
Nicht hier im Sohlebad.
Und neben uns saß eine Frau, das war tatsächlich ein Sohlebecken.
Nein.
Und die wollte sich gerade so entspannen. Das war so eine richtig piekfeine.
Woran erkennt man denn im Schwimmbad so eine richtig piekfeine?
Das sind Frauen, die ihre Golduhren umlassen, während sie ins Sohlebad gehen.
Okay.
Goldketten. Mhm. Und dann hatte sie so, man hat es einfach gesehen, sie hatte
Haare wahrscheinlich auch entsprechend hochtopiert und so.
Haare hochtopiert, krass geschminkt noch, trotzdem. Mhm. Sie hatte eine Maniküre an den Fingernägeln natürlich, richtig krass gemachte Fingernägel, aber jetzt nicht so ultra lang, also schon noch ein bisschen mit
Stil. Wie alt?
Ich würde sie mal so auf Anfang 30 tippen.
Ach so, jung, ich hätte mir jetzt eine etwas ältere vorgestellt.
Und das, woran du so eine Frau immer erkennst, ist, dass so eine leichte Parfümwolke sie verfolgt, überall, wo sie hingehen. Also sie kam ins Wasser und man hat so...
Es lag so ein Ölteppich.
Und die hat einfach so sich ganz leicht zu uns bewegt und mit dem Kopf so. Und du hast so gesehen, wie sie so, wie ihre Nüstern so sich so anfangen zu zittern beim Einatmen. Und dann hat sie sich wieder zurückgedreht und ist dann so aufgestanden ganz langsam aus dem Wasser und ist einfach rausgegangen.
Und kommt jetzt. Nice.
Und ich so, okay, jetzt haben wir wieder mehr Platz. Ja, was soll man da machen?
Kann nichts. passiert ja auch. Deswegen gibt es ja auch in Chlorbädern Chlor. Ich weiß gar nicht, ich glaube, im Solebad muss das Salz ausreichen.
Aber sie hat wirklich so einen Move gemacht, als ob jetzt jemand gerade Säure ins Wasser geschüttet hätte. Und nur wenn sie ganz langsam unauffällig aussteigt, wird sie die Säure nicht erreichen.
Es war ja auch meine größte Panik, dass meine Kinder, wenn ich mit denen ins Schwimmbad gehe, also als sie noch kleiner waren, genau, dass sie das große Geschäft ins Wasser machen.
Hä, aber die haben doch eine Badehose an, oder?
Genau, ne, es gibt die Phase zwischen Windel und Schwimmwindel und Badehose. Wenn sie dann gerade so trocken sind und man sagt, so, wir probieren es jetzt, Schwimmwindel ist nicht mehr notwendig. Jedes Mal dachte ich so, oh, ey, hoffentlich bitte, bitte nicht. Weil genau vor so einer Situation hatte ich krasse Panik.
Das ist auch echt wirklich das Widerlichste. Ich war früher mal in so einem Spaßbad und da wurden vom Bademeister regelmäßig so kleine braune Boote rausgekeschert. Genau. Also man hat dann immer nur gesehen, so, ich wie einer aufgeschrien hat und alle sich so panisch aus dem Wasser entfernt. Ja, genau. So, dann kam der Bademeister so Routine-Job mit seinem Kescher, hat die braune Nudel rausgefischt und so getan, als ob nichts war. Jetzt können alle wieder rein.
Ich erinnere mich auch noch an eine Geschichte, die mir damals meine katholische Klassenlehrerin erzählt hat. Meine Lehrerin, die den katholischen Schulunterricht gemacht hat, erzählt hat.
Hä, wo gibt's denn sowas?
Ja, in meiner Schule gab's es. Und ich weiß nicht, warum ich mich bis heute daran erinnere. Sie hat so viele Geschichten aus der Bibel erzählt und auch gesungen. An nichts davon erinnere ich mich. Aber eines Tages meinte sie, ja, sie war auch extrem echauffiert und hat sich aufgeregt darüber, war schwimmen in der Hafen und schwamm so vor sich hin und dachte sich, ach, hier schwimmt ein Tannenzapfen vor ihr. Und als sie dann näher heranschwamm, und um den aufzunehmen, merkte sie, dass es eben kein Tannenzapfen war. Und ich weiß nicht, warum sie diese Geschichte erzählt hat. Auf jeden Fall hat man die richtige Wut und dieses Ärger gespürt. Vielleicht dachte sie sich auch, Gott hat mich hier bestraft. Ich weiß auch nicht mehr, ob sie ihn versucht hat aufzunehmen, aber sie war auf jeden Fall erzürnt.
Gott scheißt vor meine Füße. Das ist ein Zeichen Gottes. Ja, die Wege Gottes und des Geistes sind unergründlich. Mhm. Wieder einmal.
Wir landen immer wieder bei der Kirche.
Ja, auf jeden Fall. Übrigens, wo wir bei Ärgernis sind, ich möchte hier noch eine letzte Hörermail einstreuen. Schaffen wir die noch?
Ja.
Ihr könnt uns schreiben an beste@bestefreundinnen.de. Ja, ich weiß, wir sind hier beste Vaterfreunde, aber darum schreibt einfach im Betreff Vaterfreundinnen, landet das hier ja schon bei uns, bei den Vätern. Sonst lesen die Mails die ewigen Singles, die anderen zwei Dudes in dem anderen Podcast. Und was auch schön ist, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, und gerne die aktuellen Folgen, nicht die alten Folgen, weil man möchte ja auch irgendwie nicht eine alte Version seiner selbst kennenlernen. Ne?
Auf keinen Fall.
Wenn man eine wahnsinnig tolle Frau oder die man für toll hält ansprechen könnte, würde man ja die auch nicht ansprechen wollen mit der 5 Jahre älteren Version seiner selbst. Sondern,
um Gottes Willen.
Stell dir mal vor. Das ist so, als ob du einen schlechten Rennwagen kriegst oder mit einem 5 Jahre alten Rennwagen in die Formel 1 geschickt wirst. So, fahr mal damit. Hinten. Darum immer bitte die aktuellen Folgen. Sandra hat geschrieben: Ich habe im Sommer 2020 meinen jetzigen Freund beim Surfen in Portugal kennengelernt.
Oh. Wow. Sowohl oh, ich stelle mir das richtig bildlich vor, wie sie am Strand stand mit ihrem Badeanzug und der Typ da seine Lines gezogen hat. Und wahrscheinlich an dem gleichen Strand war wie wir damals und über diese Stelle gefahren ist wie du und alle von außen schreien: Nein! Die scharfen Klippen, bist du verrückt? Und der Typ: Du, du, du.
Max erzählt gerade und so ein bisschen aus dem Zusammenhang, dass ich mal über einen Riff gesurft bin, als einziger, wo keiner gesurft ist und wo total tolle Wellen waren. Und ich habe es natürlich als Dummbaddel nicht gecheckt, dass man da nicht surfen sollte, weil war ein Riffbreak und das heißt immer, dass die Wellen auf dem Riff brechen, ne? Riffbreak. Also die Welle hat sich so gebildet und habe ich gesehen, dass das ganze Wasser eigentlich von dem Riff runtergezogen wurde und man noch so eine Schicht von 2 Zentimetern hatte. Das heißt, wenn man nach vorne klatscht, was ja passieren kann beim Surfen, wenn man eine Welle abreitet oder wenn man die Welle zu tief abreitet, klatscht man auf dieses Riff und läuft Gefahr, ohnmächtig zu werden.
Ja, nicht nur ohnmächtig, das ist scharf wie tausende von Rasierklingen gewesen.
Ja, dann hätte ich für immer Podcaster bleiben müssen. Gut. Sowohl er als auch ich haben jeweils eine Tochter aus früheren Beziehungen. Seine ist 4, meine ist 7. Nun würden wir gerne in nächster Zeit Nägel mit Köpfen machen und zusammenziehen. Allerdings gestaltet sich das in der Realität mehr als schwierig, da er in Hamburg und ich in München wohne. Die Ex-Partner, geteiltes Sorgerecht bei beiden, stellen sich nun verständlicherweise quer. Ich verstehe das sehr. Gleichzeitig haben auch mein Freund und ich Pläne. Zum Beispiel, wenn es weiterhin so gut läuft, hätten wir beide gerne noch ein Kind zusammen und sind auch der Meinung, dass es für unsere Mädels, die sich beide sehr Geschwister wünschen, auch eine Bereicherung sein könnte. Aber ich verstehe wirklich auch die andere Seite und würde es auch nicht wollen, dass meine Tochter jetzt zum Beispiel ohne mich nach Hamburg zieht. Dass mein Ex-Partner die Stadt wechselt oder vice versa, ist leider auch keine Option, da die jeweiligen Verhältnisse, sagen wir mal, schwierig sind. Jakob weiß, glaube ich, was ich meine.
Natürlich.
Die finanzielle Abhängigkeit von der Ex-Freundin deines neuen Freundes vielleicht, meinst du das? Ja, jetzt würde sie gerne unseren Rat hören. Ja, Sandra, kann ich gut verstehen. Also ich kann mich da direkt in deinen Ex-Freund reinfühlen, der natürlich mit seiner Tochter in einer Stadt wohnen bleiben möchte.
Natürlich, wenn möglichst vielleicht sogar in dem gleichen Hauskomplex.
Ja, auch da kann ich mich reinfühlen. Und ich finde das auch nicht so einfach, weil eigentlich geht es ja um euren Wunsch, ne? Es geht ja um euren Wunsch irgendwie. Also was eine Möglichkeit wäre, auf irgendeine Art und Weise eure Ex-Partner miteinander zu verkuppeln und gemeinsam Bauernhof in Brandenburg zu kaufen. Da gibt es noch bezahlbare Bauernhöfe, wenn die an der Grenze zu vielleicht MacPom oder so
sind. Die müssen einfach mittendrin sein.
Ja, die müssen irgendwo wirklich in Brandenburg sein. Nicht so Stadtnähe zu Berlin mit dem Regionalzug noch zu erreichen. Nee, sie müssen richtig in Brandenburg sein. So, wo man denkt so, okay, bei schönem Wetter ganz nett, aber wenn hier mein Regentag kommt, erschieße ich mich. Das Brandenburg. Und dann könntet ihr da zusammen auf diesem Bauernhof leben. Nein, es ist eine vertrackte Situation. Und ich wüsste da jetzt nicht irgendwie eine Lösung. Also gemeinsam reden ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass nicht über irgendwelche Köpfe entschieden wird. Und wow. Mir würde es richtig schlecht gehen.
Aber hattest du nicht so eine ähnliche Situation auch mal fast erlebt?
War eine Erpressersituation. Da hat meine Ex-Freundin aus einer Laune heraus gesagt, dass sie jetzt doch nach Hamburg wieder zieht. Mhm. Hamburg-Berlin ist auch noch machbar.
Ja.
Hamburg-München ist schon ein hartes Stück. Also es ist wirklich hart.
Ja, die haben auch keine Direktverbindung, glaube ich.
Doch, aber der ICE fährt, weiß ich nicht, gefühlte 7 Stunden.
Ah, okay.
Also es ist wirklich heftig. Also Kommunikation ist das Einzige, was man machen kann, glaube ich, wo man sagt, hey, wir setzen uns an einen Tisch und reden darüber. Wäre es für dich auch eine Option, weil das ja dein Wunsch ist, wegzuziehen oder der Wunsch deines neuen Partners, zu sagen, deine Tochter wohnt nicht bei dir?
Hm.
Sehr, sehr hart, aber wäre deine Tochter damit auch einverstanden? Das könnte auch, also das kann ich nur aus der Perspektive eines Vaters sagen, das ist jetzt auch meine eingefärbte Perspektive. Und ansonsten so lange in Dialog gehen, bis in irgendeiner Weise eine Lösung gefunden wurde. Aber das ist so schwer von außen zu entscheiden. Also fehlen uns so viele Parameter.
Also ich würde ja immer sagen, man sollte so entscheiden, wie es für das Kind das Beste ist.
Mhm.
Aber auch das ist extrem schwer hier zu
sagen. In Hamburg ist beides schön zum Aufwachsen.
Für eben. Kinder. Und es gibt auch keine richtige Möglichkeit, das irgendwie aufzuteilen. Also man kann ja nicht sagen, 2 Wochen lebt sie bei dir, 2 Wochen lebt sie bei mir, weil das Kind ja wahrscheinlich in die Kita oder in die Schule muss und dementsprechend auch nicht aus ihren Verhältnissen ständig rausgerissen werden soll.
Mhm.
Aber ich verstehe natürlich auch den Wunsch, den man als Erwachsener irgendwann hat, sein Leben so weiterzuführen, wie man sich das selber
vorgestellt hat. Definitiv.
Und irgendeiner muss hier einen sehr harten, ihm zum Nachteil gedeihenden Kompromiss eingehen.
Ja, definitiv.
Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Hallo, ich bin Lynn.
Und ich bin Leo. Ihr kennt uns vielleicht schon vom True Crime Podcast Mord auf Ex.
Eigentlich sprechen wir da ja jede Woche über Verbrechen.
Mhm.
Aber da gibt es ja noch ein anderes Thema, das die Menschen und uns schon immer fasziniert hat.
Die Liebe. Krasse Geschichten, die wirklich passiert sind. Bonnie und Clyde zum Beispiel.
Cleopatra und Caesar.
Oder Diana und Charles.
Oder halt Camilla.
Liebe gibt's bei True Love aber auch nicht nur im klassischen Sinne. Es geht auch um Familie, um die Liebe zum Beruf oder sich selbst oder Freundschaft.
Am besten sind ja auch eh die Filme, wo dann am Ende steht, nach einer wahren Begebenheit.
Mhm.
Das sind so Geschichten, die kannst du dir eigentlich gar nicht ausdenken.
Ja.
Und das gibt's jetzt eben als Podcast. Und das Ganze heißt True Love.
Ja, der Name sagt es eigentlich schon, aus True Crime wird True Love. Krasse Geschichten, Plot-Twists und verrückte Protagonisten. Es ist also in anderen Worten ein Podcast für alle, die True Crime hassen, aber auch für alle, die True Crime lieben. Macht euch bereit für ein neues Podcast-Genre, True Love. Oh, ich kann es gar nicht abwarten, euch die Geschichte zu erzählen von zum Beispiel dem Jungen, der nach seiner Mutter gesucht hat. Jahrelang, auch wenn ich wahrscheinlich dabei heulen werde.
Oder die Geschichte von Sissy. Also der Film ist nichts dagegen.
Ab dem 20. Oktober, überall wo es Podcasts gibt, True Love. Echte Geschichten, wahre Liebe.
Voller Werbespruch, oder?
Ja, aber es ist auch schön. Der Podcast macht ja glücklich.
Ja, deswegen jetzt am besten direkt abonnieren.